Kapitel 10. Und als er seine 12 Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese: der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder Jakobus, der Sohn des Zabdäus, und Johannes, sein Bruder Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus, Simon der Kananäer, und Judas, der Ischariot, der ihn auch überlieferte. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Geht nicht auf den Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen. Umsonst gebt. Möchtest du etwas für Gott tun? Ich denke, dass es heute Morgen viele hier gibt, die etwas für Gott tun wollen. Diese Bibelstelle ist eine Erzählung von einem Lebensabschnitt von Menschen, die etwas für Gott tun wollten, und sie haben es getan. Und hier bekommen sie Anweisungen, wie sie Gott dienen sollen, wie sie Jesus helfen sollen. Es ist nur etwas lang, ein ganzes Kapitel, um Erklärung, was ihr zu tun habt und was euch begegnen wird. Und auch gibt es Dinge, die zeitbedingt sind hier in diesem Kapitel. Muss man auch verstehen. Denn Jesus sagte, nur zu den Verlorenen Israels. Also wenn das immer noch gilt, hätten wir keinen Grund, hier zu sein. Manches ist hier zeitbedingt. Wenn wir das alles, was hier steht, in einem geballten Satz sagen würden, dann ist es, was Jesus gesagt hat in Vers 8: Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Oder Luther übersetzt: Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. In diesem Satz sind zwei einfache, gewaltige Wahrheiten, die richtig schwer zu lernen sind. Die erste Wahrheit, die schwer zu lernen ist, ist: umsonst habt ihr empfangen. Der Mensch ist so eingestellt, dass er möchte etwas leisten. Für sein Heil möchte er etwas leisten. Es hat zum Teil mit seinem Egoismus zu tun. Wir denken, ich muss das und das und das tun, und dann wird Gott mich aufnehmen. Und denkt immer am Ende des Tages: Habe ich genug getan? Und das war ein Grund, warum Martin Luther so in eine Krise geraten ist, weil er die Bibel gelesen hat, übrigens, als er die Bibel übersetzt hat, das Neue Testament, entschuldige, als er das Neue Testament übersetzt hat, er hat bereits das Neue Testament in Latein auswendig gelernt. Kein Wunder, dass das für ihn so schnell ging. Aber sein Verlangen war, was fehlt bei mir? Denn er spürte, dass er nicht von Gott akzeptiert wurde. Das Erste, das man lernen muss, wenn man gerettet wird, ist, du kannst dafür nichts tun. Nur Gott rettet Menschen. Ich kann mich selbst nicht retten. Ich kann nicht genug tun, um gerettet zu werden. Jesus starb an meiner Stelle, weil ich mich selbst nicht retten kann. Erst wenn du das akzeptierst, erst wenn du sein Opfer für deine Sünden akzeptierst, erst dann wirst du gerettet werden, vorher nicht. Umsonst habt ihr es bekommen. Übrigens, die Kraft, die sie bekommen haben für ihren Dienst, sie haben umsonst bekommen. Sie haben dafür nicht jahrzehntelang gebetet. Sie haben nicht unbedingt etwas geleistet. Jesus hat es denen geschenkt und sie sind losgegangen. Diese Leute sollen nicht vergessen, sie waren ganz jung im Glauben. Gott hat sie gewaltig gebraucht. Nummer zwei, das ist der erste Punkt, also erste Wahrheit, die schwer zu lernen ist, die der Mensch lernen muss. Und wenn du Jesus Christus dienen möchtest, dann ist der zweite. Umsonst weitergeben. Der begabte Christ soll das, was er bekommen hat, kannst es ausdenken. Was habe ich bekommen? Und wo stehe ich im Glauben? Was weiß ich über mich selbst? Wenn es um mein Glauben geht, dann sollst du verstehen, das hast du umsonst bekommen. Umsonst habt ihr bekommen, umsonst weitergeben. Und das Weitergeben, das fehlt uns auch schwer. Es ist, als ob das Land von einem Feind attackiert wurde, terrorisiert, verwüstet und geplündert. Danach kommt ein Held, mit seinem Heer kämpft er und besiegt den Feind und beutet diesen Feind aus. Und er kommt auf dich zu und er gibt dir einen Schatz von diesem, was er ausgebeutet hat, von dem Feind. Ein Schatz. Und du schaust das mal an. Du starrst das mal an. Und wie all das hier, wenn wir denken könnten, das wäre alles Gold. Solche Dinge. Du starrst es mal an und du denkst, das reicht für 10 Leben aus. Das werde ich in meinem Leben, werde ich das nicht alles gebrauchen können. Und du fängst an, zu anderen zu erklären, was so wunderbar geschehen ist. Du erzählst und dein Herz ist voll. Und nach normalisiert sich das Leben. Und deine Aufregung über das, was Gott für dich getan hat oder dieser Held für dich getan hat, das ist nicht mehr so da und dein Schatz, das steckst du in den Kammer und das Leben geht einfach weiter. Jesus sagte, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt es auch. Dieser wunderbare Schatz des Heils und darüber sprechen wir, okay, von meiner kleinen Geschichte. Darüber sprechen wir, Schatz des Heils. Petrus sagt uns in 1. Petrus, dass unser Heil viel mehr wertvoll ist als Silber und Gold. Wie oft denken wir darüber nach? Mein Heil ist viel mehr wertvoll als Silber und Gold. Und dann sagt er, gib's weiter. Dieser wunderbare Schatz des Heils, die Vergebung in Jesu und die Erinnerungen, die es bringt, gibt es weiter. Das ist deine Aufgabe und das ist meine Aufgabe. Robert Morrison, ein Missionar nach China in den 19. Jahrhundert. Und wenn ich recht habe, er hat die Bibel in Chinesisch übersetzt. Ich denke, dass ich recht habe. Sagte Folgendes: Der Geist Christi ist der Geist der Mission. Je näher wir zu Jesus kommen, desto intensiver werden wir missionieren. Geschwister, wir machen es für uns hart. Ich habe gesagt, das ist ein Auftrag, das ist eine Wahrheit, die für uns schwierig ist. Immer wieder. Aber wir machen es für uns schwierig. Wir sollen es verstehen. Je näher wir zu Jesus Christus kommen, desto einfacher wird es sein. Desto mehr brennt unser Herz dafür, zu missionieren. Und jetzt wollen wir diese Aufgabe, diese zweite Aufgabe, oder diese Aufgabe, entschuldige, diese Aufgabe detailliert anschauen. Als erstens die Identität von den Dienern. Sie wurden alle genannt für uns, die das gemacht haben. Und wenn du diesen Menschen durch die Evangelien folgst und durch die Apostelgeschichte, außer Judas, folgst, dann lernst du vieles von denen, aber es fängt so hier an, ihre Aufgabe, ihre Mission. Das erste Prinzip, das wir für uns lernen können hier, ist, dass Jesus Leute für eine Aufgabe aussucht. Er tut das. Zwölf Menschen. Es gab in dieser Zeit viele Jünger Jesu. Wollen wir nicht übersehen. Viele Jünger Jesu in dieser Zeit. Ganz viele. Er war die wichtigste Persönlichkeit in ganz Israel in seiner Zeit. Alle sprachen über Jesus. Es gab viele Junge in der Zeit. Und von diesen vielen Jüngern hat er 12 ausgesucht und hat gesagt, sie werden bei mir sein, sie werden von mir lernen und ich werde sie hinaussenden. Er hat vor, Städte zu besuchen und dort zu evangelisieren. Er wollte, dass diese 12 Männer vorher ankommen und arbeiten. Gott sucht Menschen für seine Arbeit aus. Nicht vergessen, er tut das. Okay? Es ist nicht, dass man denkt, ich will großer Evangelist sein oder kleiner Evangelist sein. Gott sucht Menschen aus. Er sucht sie. Er ruft sie. Aber wir sollen auch verstehen, das Evangelium zu verbreiten, das ist deine Aufgabe, meine Aufgabe. Es ist nicht unbedingt nur zu den Evangelisten gegeben. Und es gibt eine Vorbereitung dafür. Man liest hier und man liest in den Evangelien, wie viel Zeit Jesus mit den Jungen verbracht hat, um denen zu lehren. Und damals, wenn ein Rabbi, und er war, wurde er genannt Rabbi. Wenn ein Rabbi mit Schülern zusammen wurde, er hat es nicht nur theoretisch gelehrt, er hat es auch praktisch gelehrt. Und sie hatten Aufgaben zu tun. Das sehen wir hier. Geschwister, es ist immer das Gleiche. Man denkt, ja, ich würde gerne evangelisieren, aber ich weiß nicht, wie man das tut und ich habe Angst und so geht's. Und wir vergessen, man muss geschult werden. Das ist das, was man braucht. Manchmal, wenn Leute neue zum Büchertisch kommen, ich sage zu denen, bleibe hinter diesem Tisch. Menschen werden kommen, sie werden dich ansprechen und du wirst nach und nach lernen, wie du mit Menschen über Jesus sprechen sollst. Hab keine Angst, einfach bleib hier hinter diesem Tisch. In 2006 gab es WM hier in Deutschland. Und unsere Missionsgruppe hat 5 Fußballmannschaften, junge Leute, aus USA eingeladen. Und dann haben wir Fußball, so Spiele mit anderen Mannschaften in Deutschland vereinbart. Und das war eine schöne Zeit, eine ganz schöne Zeit. Und wir haben evangelisiert, nicht nur bei den Fußballspielen, sondern es war WM. Und wir waren in Erlangen, wir waren hier in Nürnberg. Bis heute, wenn ich bei manchen Stellen vorbeigehe, denke ich an 2006 mit irgendwelchen Fußballspielen oder Sportler, soll ich sagen, und wir haben evangelisiert. Bevor wir evangelisiert haben, das waren 5 Mannschaften und das waren 5 Wochen. Bevor wir evangelisiert haben, haben wir all denen genommen in der Gemeinde in Erlangen und wir haben sie geschult. 1,5 Tage Schulung. 1,5 Tage Schulung. Das kam als erstes. Und dann erst danach waren sie bereit zu evangelisieren. Nur für diese kurze Zeit. Es fordert Vorbereitung, wenn du evangelisieren möchtest. Vorbereitung dafür. Übrigens, dann denkt man, okay, was ist daraus gekommen? Ich möchte Folgendes sagen. Mit diesen 5 Mannschaften und auch Mitglieder von der Gemeinde in Erlangen und hier in Nürnberg, da haben wir über 270 Mal das Evangelium ausgeben können, völlig durchsprechen können. Und ich meine, entweder 20 Minuten bis 2 Stunden haben wir mit Menschen gesprochen. Über 270 Mal. So eine wunderbare Gelegenheit habe ich niemals zuvor oder danach gehabt. Vorbereitung dafür war notwendig. Jesus sucht Menschen aus und er hat sie hinausgeschickt. Und das waren Menschen, die das gern getan haben. Es war nicht, als ob sie gemeint haben, okay, Jesus, wenn du meinst. Sondern sie waren bereit, sie hatten einen Eifer, sie wollten es tun. Er schickt Menschen, die er vorbereitet hat. Er schaut zu, wie schnell sie kapieren, ob sie eine Bereitschaft für das Dienen haben, ob sie Mitarbeiter oder Einzelgänger sind. Und man denkt, ja, gut, Jeff, das ist nicht für mich. Weißt du, das ist halt nicht für mich. Wie kannst du das wissen? Wenn du das niemals probiert hast, wie kannst du das wissen? Wenn du das nur einmal für eine Stunde oder zwei probiert hast, wie kannst du das wissen? Du entwickelst eine Liebe dafür, nachdem du das ein paar Mal getan hast. Und dann, je mehr man das macht, desto mehr Liebe hat einer für diesen Dienst für den Herrn. Umsonst habt ihr bekommen, umsonst gebt weiter an anderen. Das nächste, das ich merke bei diesen Menschen, diese Mitarbeiter waren eine Gebetserhörung. Wieso sagst du das, Jeff? Also wir brauchen nur in Matthäus Kapitel 9 schauen, ab Vers 36. Als er aber die Volksmenge sah, Kapitel 9, Vers 36, als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Bitte, dass es mehr Arbeiter geben wird. Warum hat es diese Arbeiter gegeben? Weil es dafür gebetet wurde. Okay? Ihr Jünger, ihr sollt beten. Bete für mehr Mitarbeiter. Und aufpassen. Wenn du so betest, wie Jesus sagt, du sollst beten. Wenn du so betest, könnte es sein, dass Gott zu dir spricht und sagt, komm mit, du bist dran, das Evangelium zu verbreiten. Jakobus sagt in seinem Brief, dass wir nichts haben, weil wir nicht bitten. Das ist einfach, oder? Gott antwortet auf Gebet. Es wurde für diesen Menschen gebetet. Und es ist immer der Fall. Menschen beten und Gott schenkt die Mitarbeiter. Betest du für Mitarbeiter für die Mission? Betest du für Mitarbeiter für die Evangelisation hier in Nürnberg? John Peden war ein Missionar zu einer Gruppe von Inseln in Südpazifik. Die heißen New Hebrides. Damals hießen sie, heute Vanuatu. Du hast wahrscheinlich davon nicht gehört, ich auch nicht, bis ich etwas von seiner Geschichte gelesen habe. Das ist nördlich von Australien. Nordost von Australien. Er ist in eine Familie aufgewachsen, wo es täglich für Missionare weltweit gebetet wurde. Vor allem, wo es in der Zeit noch keine Missionare gegeben hat. Zunächst hat Gott mit dem Evangelium das Herz von John Peden erreicht. Und danach hat Gott ihn für die Mission überzeugt. Das Beten für Missionare in seinem Haus, Tag für Tag, hat in seinem Herzen gedrängt. Möchtest du, dass deine Kinder, ich spreche zu den Eltern, möchtest du, dass deine Kinder für den Herrn leben, den Herrn dienen? Wie betest du zu Hause zusammen mit denen? Betest du für die Evangelisation? Betest du für die Mission? Zu diesem Mann, John Peden, wurde gesagt, weil sie alle wussten, dass er zu den Kannibalen hinreisen würde mit seiner Frau. Und das war 1858, hat er die Reise gemacht. Und ein älterer Bruder im Herrn, alter Mann, hat ihm angesprochen und er hat gesagt, John, das möchtest du nicht tun. Ich übertreibe gar nichts, wenn ich sage zu dir, du wirst von den Kannibalen und deiner Frau gefressen. Er antwortete mit aller Achtung, Liebe Bruder, du wirst bald sterben und deine Leiche werden von Würmern gefressen. Ob ich von Würmern gefressen werde oder von Kannibalen, was ist der Unterschied? Ich möchte, dass mein Leben für den Herrn Jesus Christus eingesetzt wird. Und noch dazu, wenn am jüngsten Tag die Auferstehung gibt, werde ich so herrlich vorkommen wie du. Er hat es verstanden. Er hat es wirklich verstanden. Und Gott hat den Mann so gebraucht, in dem Gebiet, wo er missioniert hat, von 38 Inseln wurden 25 mit dem Evangelium evangelisiert. Und an dem Insel, wo er die meiste Zeit verbraucht hat, sind alle Christen geworden. Und dann sind andere nach ihm zu dem Gebiet und überall im Südpazifik gekommen. Er hat es verstanden. Geschwister, Gott ruft, Gott spricht. Und es ist ähnlich wie ein Radio. Ist es ein oder ist es aus? Funktioniert meine Antenne oder nicht? Gott spricht, Gott ruft, höre ich zu. Das nächste, das ich ansprechen möchte, hat mit Gottes Macht zu tun oder mit der Macht Jesu Christi zu tun, denn das finden wir auch hier. C.S. Lewis schrieb: Es gibt kein neutrales Territorium in der Welt. Gott macht Herrschaftsanspruch auf jedes Quadratzentimeter und jede Sekunde. Und der Teufel macht Widerklage auf das gleiche Gebiet. Kein neutrales Territorium. Entweder stehen Menschen zu Gott, zu Jesus Christus, oder sie stehen zu dem Teufel. Entschuldige, das ist nicht populär in unseren Zeiten. Aber das ist Bibel. Und das ist die Botschaft Jesus. Entweder zu Gott oder zu dem Teufel. Es gibt kein neutrales Territorium. Geschwister, wir sind hier in diesem Gebiet. Wenn du aufwachst, wenn du aus dem Haus gehst, du bist in diesem Gebiet. Und vielleicht bist du in einem Haus, wo es sein war wie meine. Vielleicht habe ich das mal erzählt hier im Gottesdienst. Ich bin zum Glauben gekommen. Und es hat nicht lange gedauert, ehe ich Widerstand bekommen habe. Mein lieber Bruder und ich schlafen im gleichen Zimmer, in Stockbetten. Und ich hörte immer wieder von ihm Anklage über meinen Glauben. Es hat nicht lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, der Teufel ist mir in meinem Zimmer. Übrigens, ich habe einen wunderbaren Bruder, er ist zum Glauben gekommen. Aber ich habe so viel gelernt in dieser Zeit, da er Jesus noch nicht angenommen hat. Kein neutrales Territorium. Entweder stehst du zu Jesus oder du stehst zu dem Teufel. Geschwister, wir haben viel zu tun und wir müssen nicht weit gehen, um das zu schaffen. Aber hier ist etwas ganz Wunderbares. Die Bibel sagt in Kapitel 10 und Vers 1, und als er seine 12 Jünger herausgerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht. Und es geht weiter und weiter und weiter, wofür sie Vollmacht hatten. Er hat denen Vollmacht gegeben. Manchmal entdecke ich Situationen, die mir Angst geben. Und ich denke, wie werde ich das schaffen? Und in dem Fall musst du zu Jesus gehen und sagen, Herr, dieses ist deine Sache und ich weiß, dass du mitgehst. Vollmacht, die er zu denen gegeben hat, hat er auch zu uns gegeben. Ich meine nicht, dass wir die gleichen Sachen tun werden, aber die gleiche Macht haben wir durch den Heiligen Geist. Und eins, was er denen gegeben hat, war nicht nur unreinen Geister hinauszutreiben, nicht nur Kranken zu heilen, sondern auch zu predigen. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Du hast die Gelegenheit, jetzt Umkehr zu machen und Gottes Liebe anzunehmen. Wir würden heute sagen, Jesus als Herrn, Jesus als Retter anzunehmen. Das Angebot geht weiter. Und er sagt in Vers 40, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auch auf. Die 12 Jünger waren Vertreter Jesu. Für alles, was sie unternommen haben, bräuchten sie seine Autorität. Und als sie gesprochen haben, da haben sie für Jesus gesprochen. Als sie geheilt haben, haben sie für Jesus geheilt. Die Macht in dem Gebiet, wo sie waren, die Macht in diesem Gebiet war die römische Herrschaft. Und es war mit dieser Herrschaft nichts zu vergleichen. Ob wir von den Legionen sprechen, von den Soldaten oder von dem Statthalter Pilatus oder von anderen, die mächtig waren, umherum. Es war mit denen nicht zu vergleichen. Du könntest einen Aufstand machen, es wäre vergeblich, da könntest du dich darauf verlassen. Und Jesus sendet sie aus, 12 Aposteln, barfuß, ohne Geld. Und er sagt, spreche für mich, handle für mich, diene für mich. Ich gebe euch Vollmacht. Er hat es getan und sie haben es getan. Geschwister, Gott gibt uns auch Kraft. Findet man immer wieder in den Briefen, was für Kraft der Herr uns schenkt. Diese Menschen, diese 12, die unwichtig der Welt waren in der Zeit, diese 12 Menschen haben so viel bewirkt, dass der Fürst Herodes Antipas davon gehört hat. Das war sein Gebiet. Er war Herrscher in dem Gebiet, in Galiläa und weiter. Und als er das gehört hat, er sagte, das muss Johannes der Täufer sein, den ich enthauptet habe. Es muss sein, dass er wieder auferstanden ist und jetzt geht's los. Also es war so viel, dass keiner das übersehen könnte. Und selbst der König in dem Gebiet oder Fürst in dem Gebiet musste sagen, das ist Macht. Geschwister, Gott wird uns machtlos nicht hinausschicken. Wenn du diese Woche darüber nachdenkst, wen soll ich einladen? Und wenn ich mit denen spreche, ich weiß nicht, was geschehen wird, nicht vergessen, du hast Macht von Jesus Christus. Er sagte, Matthäus 28 und Vers 19, mir ist alle Macht gegeben. Und er schenkt es weiter an uns. Wir haben seine Kraft, wenn wir mit Menschen über Jesus sprechen. Seine Verheißung. Ach, ich wünsche, dass ich solche Kraft hätte wie diese Menschen. Und ich erkläre euch das Geheimnis. Wir finden das später in Apostelgeschichte Kapitel 4, wo die Hohepriester uns das Hohenrat denen hineingebracht hat und wollten zu denen sagen, mag gar nicht weiter im Namen Jesu. Sie haben bemerkt, diese Menschen, die nicht so gebildet sind, sie haben Zeit mit Jesus verbracht. Kapiert? Sie haben Zeit mit Jesus verbracht. Und das ist die Antwort. Das ist das Geheimnis. Verbringst du Zeit mit Jesus Christus? Und wenn er zu dir spricht, ich möchte, dass du für mich sprichst, dann höre zu und gehorche. Er wird dir helfen. Er wird dir Kraft geben, das zu tun. Du wirst staunen, was er durch dich tun. Das ist das, was uns richtig vorbereiten wird für die Evangelisation. Oh, ich bin ein bisschen weiter als halbwegs durch, aber die Zeit ist abgelaufen. Ich möchte zusammenfassen mit einer Geschichte. Wir haben von John Payton gesprochen, dessen Leben so wirksam war in dem Gebiet im Südpazifik. So ungefähr in dem Gebiet, und wie ich gesagt habe, es gab viele Missionare, die nach ihm hingegangen sind, sie wurden motiviert, auch. Und in dem Gebiet im Zweiten Weltkrieg gab es eine Einheit von der US-Streitkräften. Und sie waren auf einem Insel und sie hatten Pause gemacht. Es gab unter denen ein wiedergeborener Christ, junger Mann. Und in dieser Pause, die jungen Männer haben gemeint, wir wollen Spaß haben, und sie haben irgendwie Alkohol bekommen und sie haben sich betrunken gemacht und haben alles Mögliche angestiftet. Und einer hat gemeint, jetzt schau, wie ich fliege. Und er ist auf einen kleinen Hügel gerannt, hat gesprungen. Er sah nicht, was unter ihm war. Es war eine Stange. Er wurde getötet. Das hat diesen jungen Mann, der Jesus Christus kannte, so krank gemacht, dass er davon sich abgewendet hat und er musste allein sein. Und er lief in dem Junge so ein paar hundert Meter hinein. Und er hob seinen Kopf und vor ihm stand ein Mann, der sehr groß war. Nackt außer um seinen Lenden. Er war, sagte er, ungefähr 1,98 Meter groß, Zentimeter groß. Und seine Zähne waren gespitzt. Er war Kannibal. Und der junge Mann sagte, ich habe zu meinen Füßen gesagt, dreh um und renne. Aber er war so in Schock, er konnte es nicht tun. Und nach einer Weile, da es Pause gegeben hat, hat der große Mann zu ihm gesagt, ist weißer junger Christ. Das hat ihn so getroffen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg er zurück nach USA gegangen ist. Und er bereitete sich vor, Missionar zu werden. Denn er sagte, der Mann, von dem keiner denken würde, dass er Christ ist, der Mann hat mehr Interesse an mich und meinen Kumpels für Jesus Christus, als ich für meinen Kumpels hatte. Was für eine Lektion. Geschwister, wenn solche Menschen diesen Auftrag verstehen können. Wir auch. Wir auch. Wir wollen beten.